SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir reden heute über Geld, über viel Geld, über Reichtum idealerweise und darüber, wie man ihn erwerben könnte, möglicherweise. Gideon Böss ist die Aufgabe angegangen, gemeinsam mit seiner Frau, und er hat Buch darüber geführt, Titel Schatz, wir werden reich. Wie schön, dass er sich trotzdem noch zu uns in die Sendung bemüht. Willkommen, Herr Böss.
Guten Tag, hallo.
Gebürtiger Mannheimer, Ende 30, Schriftsteller, Kolumnist, Autor, durchaus erfolgreich, also mit Wikipedia-Eintrag, aber man wird halt nicht reich damit. Was wäre denn Ihre Definition von reich sein? Oder gibt es eine offizielle?
Also für mich wäre die Definition, dass man Nein sagen kann, egal um was es geht. Also dass man gar nicht unbedingt sagen muss, jetzt habe ich 1 Million auf dem Konto oder ich habe jetzt eine Villa, sondern dass man eben bei Entscheidungen sagen kann, mache ich oder mache ich nicht, ohne dass man danach Konsequenzen zu spüren hat in seiner Lebensqualität. Also von daher, das wäre für mich persönlich die Definition von Reichtum, Freiheit.
Der Journalist und Autor Gideon Böss ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Er hat eine ganze Weile ganz gezielt versucht, reich zu werden. Erklären Sie uns kurz die Versuchsanordnung, Herr Böss. Was war die Idee?
Also ich habe es ja mit meiner Frau zusammengeschrieben, wir hatten die Idee, einfach quer durch mal alles Mögliche auszuprobieren, was es so gibt an Möglichkeiten, um Geld zu verdienen oder reich zu werden. Also angefangen von eher Glücksspielen. Wir waren auf der Pferderennbahn und haben da gewettet. Wir waren im Casino gewesen. Dann haben wir uns auch versucht, Grundlagenliteratur zu organisieren. Es gibt ja in den Buchhandlungen ganz viele Bücher von Millionären und Milliardären, die einem das Gefühl geben wollen, dass das ganz schnell und einfach funktioniert. Und dann eben die eher klassischen Versuche an der Börse. Und die vielleicht weniger klassischen Versuche, wie nach Schätzen zu graben. Und ja, so haben wir dann eben alles versucht in einem Jahr und können uns nicht vorwerfen, dass es an uns gelegen hat.
Wir gehen noch im Detail auf diese einzelnen Versuche und Methoden ein. Aber es klingt schon, also wenn Sie sagen, einerseits Börse, andererseits Schatzsuche, als wären die unterschiedlich ernst gemeint gewesen. Auf welche Methode hatten Sie denn die größten Hoffnungen gesetzt?
Also es gab Methoden, auf die habe ich mich eher gefreut, weil sie einfach spannend und skurril waren. Eben zum Beispiel die Teilnahme an der Deutschen Schatzsuchermeisterschaft. Aber ich glaube, was im Endeffekt dann doch am ehesten Erfolg verspricht, sind dann eben doch so Dinge wie an der Börse in Aktien oder in ETFs oder Rentenfonds zu investieren. Also eher so das, was eben auch klassischerweise dann jenseits von Sparbüchern, die ja heute auch keine Zinsen mehr bringen, oder erben. Wenn man erben kann, ist es natürlich ganz gut. Aber ich glaube, ansonsten ist das wohl dann doch das, wo man am ehesten sein Geld vermehren kann, vermute ich.
Wie ernsthaft haben Sie geglaubt, dass Sie am Ende der Aktion wirklich auf einem Berg Geld sitzen?
Wir haben es schon ernsthaft versucht, aber dadurch, dass wir natürlich limitierte Ressourcen hatten, war natürlich klar, dass wir es eher nur so prozentual erahnen können. Also wir haben zum Beispiel Aktien von Boeing gekauft, das war ein großer Erfolg. Die sind übrigens immer noch extrem erfolgreich, obwohl Boeing mittlerweile diese ganzen Skandale hat mit 2 abgestürzten Flugzeugen. Also ganz, ganz interessant eigentlich, wie die Börse da zum Teil tickt. Da haben wir dann, ich glaube, 400 Euro investiert und sind jetzt irgendwie bei 700 Euro. Und wenn man das eben mal hochrechnen würde, wenn man dann irgendwie 40.000 oder so eine Summe investiert hätte, dann wäre da natürlich schon einiges zurückgekommen. Bei anderem war eher so der Anreiz zu sehen, wie die Atmosphäre ist, weil das sind ja zum Teil auch Milieus, in die man normalerweise gar keinen Zutritt hat als Nicht-Teilnehmer. Also diese Pferdewetten, da machen sich die Leute ganz fein und schick, also wie man es hier in Berlin eigentlich kaum noch kennt. Und dann ist es auch nur ein Teil des Reizes für die Besucher der Pferderennbahn, dass sie Geld setzen. Ansonsten ist es, glaube ich, auch so ein bisschen sehen und gesehen werden und einen netten Sonntagnachmittag da zu verbringen. Von daher, wir haben schon immer versucht, also wir haben auch eine Sache abgebrochen, wo wir gemerkt haben, das ist einfach nur Betrug. Das hat dann halt gar keinen Sinn gemacht, weil, also irgend so eine Internetsache, die meisten Sachen im Internet sind Betrug. Und wir haben aber schon überall die Motivation gehabt, dass wir das nicht nur aus Spaß machen, sondern dass wir im Zweifelsfall auch da einen Weg finden, um da auch finanziell besser rauszukommen.
Und dass Sie überhaupt auf die Idee kamen, ich meine, wie sah Ihr Leben in finanzieller Hinsicht aus? Also wie kamen Sie über die Runden?
Also bei mir, ich bin Freiberufler, ich habe 2 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und dann die Entfristung abgelehnt, weil die Leute waren total nett, mit denen ich da gearbeitet habe, aber das war überhaupt nicht meine Welt. Jeden Tag so diese immer gleichen Arbeiten zu machen, das war mir zu einengend. Und dann dachte ich mir, das ist natürlich ein großes Risiko, der Sprung von im öffentlichen Dienst entfristet zu arbeiten hin zur Freiberuflichkeit. Und das habe ich 2014, bin ich den Weg gegangen. Und das geht schon immer auf und ab. Also ich hatte zum Teil Geld verdient mit Büchern. Dann gab es aber auch mal wieder Phasen, in denen zum Beispiel ein Buchprojekt nicht funktioniert hat. Und da spürt man diese Härten schon sehr viel mehr, als wenn man eben einen festen Job hat mit einem klaren Gehalt, wo man auch weiß, wie viel Geld man ausgeben kann. Also von daher, das geht schon immer so ein bisschen rauf und runter. Aber ich würde es eigentlich trotzdem wieder so machen.
Und wie ist oder war Ihr Verhältnis zum Geld? Also sind Sie mehr so der Haushaltsbuchtyp oder mehr so Pi mal Daumen und wird schon?
Also ich bin eher der Pi mal Daumen-Typ. Ich merke das auch, wenn andere Leute mir erzählen, wie exakt sie ihre Ausgaben klären oder auch in Beziehungen, dass da, ich kenne Leute, die, oder okay, ein Paar kenne ich, das ist vielleicht zu extrem, um das in der Mehrzahl zu sagen, ich kenne ein Paar, wo der Mann der Frau Geld geliehen hat mit Zinsen. Solche Dinge, also wir sind in unserer Beziehung, machen wir überhaupt keine Grenzen, was Geld angeht. Also wer gerade halt mehr Geld hat, der unterstützt dann den anderen. Es wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, ein bisschen mehr eine Struktur reinzubringen, aber ich bin jetzt eigentlich nicht so fixiert auf Geld, als dass ich da wirklich bereit wäre, viel Zeit zu investieren, um da irgendwie ständig den Überblick zu behalten, was wahrscheinlich ein Fehler ist.
Das heißt, Sie gönnen sich schon mal ein Taxi oder gehen ins Restaurant zum Essen, aber Sie kaufen auch bei IKEA.
Zum Beispiel in den letzten Jahren hatten wir nicht so viel Geld. Also wir haben jetzt auch seit 3 oder 4 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Was ich einerseits nicht so schlimm finde, andererseits finde ich es natürlich angenehmer, wenn wir das entscheiden, dass wir nicht fahren wollen. Aber wir konnten das in den Jahren nicht. Das finde ich nicht so angenehm. Und wir gehen dann auch in Zeiten, wo wir dann merken, jetzt ist nicht so viel Geld da, eben auch nicht essen, weil es sich auch nicht so gut anfühlt. Dann, oder Taxifahren mache ich eigentlich eh nicht. Also so Sonderausgaben, die finde ich, die sollte man sich doch nur leisten, wenn man gerade auch ein bisschen mehr Geld hat.
Hatten Sie denn ein Vorbild in Sachen Geld und Reichtum? Also Leute, wo Sie sagten, der hat es richtig gemacht oder die, das, so wäre ich auch gern oder das ist der Weg?
Nee, also so ein klares Vorbild hatte ich da nicht. Ich finde es, ich freue mich für Leute, die etwas machen können, was ihnen Spaß macht und die dabei finanziell so unabhängig werden, dass sie sich um nichts anderes kümmern müssen. Also das finde ich allgemein einfach eine schöne Vorstellung für andere und denke mir, wäre toll, wenn ich das auch mal haben würde, so eine Situation. Aber ich habe da jetzt keine klassischen Vorbilder, so wie es wahrscheinlich viele haben, die sich diese Ratgeberbücher in Buchhandlungen holen, die dann denken, ja, so wie dieser Millionär, so wie es auch machen, der hat es richtig gemacht.
Was, wenn die Million plötzlich käme, würden Sie sich als erstes leisten?
Das ist der Punkt. Eigentlich habe ich jetzt auch gar keine große Liste an Dingen, die ich jetzt unbedingt dann abarbeiten würde. Also wir würden wahrscheinlich wieder in Urlaub machen. Aber das wäre, also da müsste ich erstmal überlegen, was ich damit machen würde. Das ist eine Situation, die ich arbeite nicht auf etwas hin, sondern das wäre dann eine angenehme neue Herausforderung, was man mit dem Geld macht.
Gehen wir mal auf wichtige Ergebnisse ein, Herr Böss. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Frankfurter Börse in Wahrheit komplett überflüssig ist. Wie das?
Ja, die Frankfurter Börse ist überflüssig. Und die Berliner Börse gibt es nicht mehr, zumindest nicht in Berlin, sondern die steht auch in Frankfurt als kleines Computergehäuse. Unten im Keller der Frankfurter Börse. Und die Frankfurter Börse selbst ist im Grunde eher mittlerweile so eine Art Disneyland. Also das soll gut aussehen für die Presse, damit man dann noch einen Ort hat, von dem aus man berichten kann. Aber im Grunde könnte man das alles mittlerweile einfach am Computer erledigen. Es wird eigentlich auch fast alles am Computer erledigt. Also die Leute, die man im Fernsehen sieht, im Hintergrund an der Börse, das sind gar nicht mehr die, die dann irgendwie mit rotem Kopf losschreien, dass man jetzt verkaufen muss. Das sind einfach normale Mitarbeiter, die könnten auch in einem Büro sitzen und da ihre Arbeiten machen. Also da geht es eher so ein bisschen ja, so um die Symbolik, dass man das behalten will. Es gibt andere große Börsen, die existieren so in dieser physischen Form auch heute einfach nicht mehr.
Als Sie dann aber dran gingen, richtig einzelne Aktien zu kaufen oder rauszusuchen, da wurde es dann aber schon interessant, ne? Auch spannungsreich zwischen Ihnen und Ihrer Frau.
Ja, also das ist natürlich auch so die Königsdisziplin, einzelne Aktien zu kaufen, beziehungsweise sagen die meisten Experten, das ist das Dümmste, was man machen kann. Und normalerweise wird gesagt, man soll streuen. Und das sind dann Fonds, also dass man von ganz vielen verschiedenen Unternehmen immer ein bisschen was hat, damit, wenn die eine schwächelt, die andere stärker ist. Aber wir wollten natürlich auch einzelne Aktien. Also hätten wir zum Beispiel vor 20 Jahren, ich glaube, $10 in Amazon-Aktien investiert, wären das jetzt $20.000. Also man kann theoretisch, wenn man da viel Glück hat, auch wirklich richtig liegen. Aber es wurde natürlich von allen gesagt, dass wir es nicht machen sollen. Wir haben es aber trotzdem getan. Meine Frau wollte Aktien von einer Buchhandelskette kaufen, wo mir die Idee nicht ganz klar war, wo da jetzt der große Gewinnsprung passieren soll. Die ganz großen Innovationen sind, glaube ich, seit dem Buchdruck im 16. Jahrhundert auch schon hinter uns im Buchbereich.
Ja, und im Gegenteil, es ist ja eigentlich eher eine Branche, wo man sagt, die hat zu kämpfen.
Ja, genau. Und da kann ja auch nicht viel Überraschendes passieren.
Also, und sie hat verloren.
Bei ihr ist es sogar noch tragischer. Sie hat nicht nur verloren, es gibt ihre Aktien nicht mehr, weil diese Buchhandelskette, Barnes & Noble, eine amerikanische Kette, wurde mittlerweile von der Börse genommen. Das heißt, sie hat eine Art Auszahlung bekommen für ihre Aktien und besitzt jetzt keine Aktien mehr. Ich habe noch meine Boeing-Aktien.
Ach, das war Boeing dann?
Ich hatte Boeing-Aktien, ja. Sie hatte ihre Bücher-Aktien, die es jetzt nicht mehr gibt. Und ich hatte Boeing, die erstaunlicherweise immer noch sehr erfolgreich ist. Ich hatte dann jetzt zwischendurch mal ein paar Monate nicht nachgeschaut und ging schon davon aus, dass die natürlich entsprechend der ganzen Katastrophen rund um Boeing auch im Keller ist. Aber ich bin immer noch sehr im Plus mit meinen Aktien. Ja.
Und Ihr Gesamteindruck von diesem ganzen Aktien- und Börsending? Also es gab ja in Bayern zum Beispiel lange so ein Planspiel, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, Börse für Schulen, da sollten Schülerinnen dann den Umgang mit Aktien lernen. Würde das nur der Finanzindustrie in die Hände spielen oder wäre das sinnvoll, meinen Sie? Das sollte jeder mal beigebracht bekommen.
Also ich glaube, dass es wohl zumindest nicht verkehrt wäre, wenn man ein bisschen was über wirtschaftliche Zusammenhänge lernen würde, auch in der Schule, damit einem auch klar wird, dass das, was wir hier auch haben, diesen Wohlstand, dass der eben nicht trotz der Industrie und der Unternehmen da ist, sondern eben auch wegen dieser Industrie und der Unternehmen, bei aller Kritik, die es dann natürlich dann auch immer gibt in Talkshows oder auch im Bundestag. Aber da denke ich mir manchmal, vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn man auch in der Schule so ein bisschen mehr darüber erfährt, wie man eigentlich zum Beispiel zu Steuereinnahmen kommt. Die müssen ja auch erstmal erarbeitet werden irgendwo. Also da glaube ich, das wäre nicht verkehrt und in dem Kontext wahrscheinlich wäre es auch nicht schlecht, wenn man so Börsenspiele auch mal machen würde in der Schule.
Dann muss man zum Beispiel auch nicht versuchen, im Internet Geld zu verdienen als Produkttester oder Umfragenhelfer. Sie haben es vorhin schon erwähnt und man argwöhnt ja auch schon, das mit diesem nebenbei leicht und eine Menge dazu zu verdienen, manchmal tausende Euro, dass das nicht wirklich seriös sein kann. Was haben Sie erlebt?
Also ich glaube, es gab nur eine Sache im Internet, die seriös war. Normalerweise geht es so, man meldet sich irgendwo an auf einer Seite, auf der einem irgendwas versprochen wird, 5.000 Euro am Tag zu verdienen. So Dinge, wo normalerweise auch alle Alarmglocken schon mal angehen sollten. Und dann kriegt man da Bilder gezeigt von irgendeinem Typen, der am Strand liegt. Und irgendwann zwischen am Strand liegen und abends irgendwo im Hotelzimmer oder im eigenen Business-Chat sitzen, verdient er halt irgendwie so ein paar tausend Euro. Und dann meldest du dich da an und kriegst sofort einen Anruf. Also da wird dann gesagt, ja, also wir melden uns in den nächsten Tagen, aber es stimmt nicht, es wird sofort angerufen und man wird sofort bedrängt, dass man jetzt investieren soll, weil nur heute irgendein besonders genialer Experte für einen da wäre. Und weil man jetzt am Telefon schon merken würde, dass ich ja ein netter Typ bin, man würde ja Psychologe werden, wenn man diese Gespräche führt, würde man mir gerne dieses Angebot machen. Da müsste ich jetzt aber statt dieser 100 Euro, die ich investieren will, 500 investieren. Und das war immer so und ich kriege auch immer noch zum Teil Anrufe von solchen Unternehmen, weil ich denen ja meine Telefonnummer damals gegeben habe und versuche mir immer noch, und es ist immer noch so, dass ich genau an dem Tag angerufen werde, wo dieser Experte Zeit für mich hätte. Also sehr unseriös. Das Einzige, was ganz seriös ist, zumindest die Leute, ist Bitcoin, weil das irgendwie dann schon so für Internetverhältnisse schon so was Gestandenes eigentlich ist. Das ist nicht irgendwie in so einer Schmuddelecke, sondern das kennt man mittlerweile. Und da gibt es auch Bemühungen, dass das eben auch eine seriöse Ausstrahlung hat, was bei den anderen nicht geht, weil da einfach nicht ein Fitzelchen Seriosität hinten dran ist. Und beim Thema Bitcoin, ich hatte einen Bitcoin-Experten getroffen, der, was auch ein bisschen skurril war, der mir so erstmal gesagt hat, dass er mich schon beschimpft hat im Internet. Und dann kamen wir drauf, dass er ein Buch von mir, ich habe über Religionen davor ein Buch geschrieben und er ist religiös, und er war so sauer darüber, obwohl es eigentlich ein freundlich geschriebenes, positives Buch war, er war so sauer darüber, wie ich seine Religion vorgestellt habe, dass er im Internet Kommentare veröffentlicht hat über mich, so negativ, dass er sich angeblich nicht mehr erinnert hat, was er da geschrieben hat. Und der hatte mir dann dieses Bitcoin-System vorgestellt und das war das einzige Internet-Geschäftsmodell, wo man zumindest nachvollziehen konnte, wie da so die Spielregeln sind. Die anderen haben halt keine Spielregeln, weil das einfach nur so ist, gib ihnen das Geld und du verlierst dein Geld. Das ist dann alles.
Wer lässt sich wohl auf sowas ein oder ist neugierig drauf? Sind es Menschen, also in Not letztlich, die einfach gerade dringend Geld brauchen und nach jedem Strohhalm greifen? Oder träumen auch in der Mitte der Gesellschaft, also wir alle sozusagen, einfach notorisch vom leichten Geld?
Ich glaube, es ist vor allem das, dieses Gefühl, mit 1-2 Klicks reich zu werden, dass man dann denkt, ach, ich versuche das mal. Oder was es eben auch gibt, ist eine Oma, die glaubt, ach, ich mache das für meinen Enkel. Also die 500 Euro, die habe ich ja. Und wenn ich dann meinem Enkel da irgendwie 10.000 Euro auf ein Bankkonto legen kann, da haben ja alle was von. Also da kommt, glaube ich, viel zusammen und auch viel Naivität. Das ist, glaube ich, in erster Linie das Geschäftsmodell, dass man sich die abgreift, die wirklich so naiv sind, dass sie selbst bei solchen Angeboten glauben, das kann doch seriös sein.
Ist also einfach Betrug meistenteils. Sie sind auch bei der seriösen Seite gewesen und haben sich bei einer Bank beraten lassen. Wie war das?
Bei der Bank haben wir uns über Rentenfonds informiert, also diese seriösere Art, Aktien zu kaufen, wo alles in einen Korb gelegt wird. Und wir waren bei vielen Banken für verschiedene Konzepte und man merkt, das läuft schon immer nach demselben Schema ab. Also die müssen auch alle immer in ihrem ersten Beratungsgespräch einen aufklären über diverse Risiken. Und im Endeffekt haben die Banken ein bisschen das Problem, dass sie mittlerweile immer mehr von Algorithmen den Job streitig gemacht bekommen, weil Algorithmen berechnen dann einfach die Wertentwicklung von Aktien und schlagen dann dem Kunden was vor. Dadurch wird alles viel billiger, weil es keine Beratungsgebühren mehr gibt. Und das ist die Herausforderung jetzt für die Banken, wie sie eigentlich weiterhin begründen können, warum man bei ihnen sich hinsetzen soll für ein Beratungsgespräch und nicht einfach irgendeinen Algorithmus das ausrechnen lässt. Und im Endeffekt, ja, die können das ja auch nicht wissen, wie sich was entwickelt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, also das, was wir gekauft haben auf Grundlage dessen, was die Bank uns empfohlen hat, war weniger erfolgreich als zum Beispiel die Boeing-Aktien. Also ich glaube, da ist einfach sehr viel Glück auch einfach dabei, auch an der Börse natürlich.
Solche Sachen zu beschreiben, also nicht nur die Betrüger, sondern auch dann eben problematische Aspekte vielleicht von anderen Beratungs- oder Geldangeboten, ist das die journalistische Seite Ihres Tuns? Also wollen Sie mit dem Buch auch vor Fallen warnen oder mit Ihrem Versuchen auch drauf kommen, dass Sie vor Fallen warnen und das System kritisieren?
Eigentlich ist meine Motivation gar nicht großartig aufzuklären. Also mein Ziel ist, es soll unterhaltsam sein, was ich schreibe. Es soll informieren gleichzeitig. Und im Endeffekt wird man als Leser sich sein Bild schon machen können von dem, was ich da beschreibe. Also ich finde das auch selber anstrengend, wenn ich so geführt werde, an der Hand geführt werde von Autoren. Ich finde, beschreib einfach, was du erlebt hast. Dann ist meistens schon für den Leser selber klar, was er von einer Situation, von einer Gruppe oder einem Geschäftsmodell hält. Also da vertraue ich auch sehr auf den Leser, dass er das eben sich selber zusammenreimen kann.
Sie hören SWR2 Tandem und wir sprechen über Geld. Mit dem Autor und Journalisten Gideon Böss, der 20 Versuche unternommen hat, zu Reichtum zu kommen. Manche mehr, manche weniger vielversprechend. Einer der skurrileren Versuche, Herr Böss, war der Besuch einer Kofferauktion. Davon hatte ich noch nie gehört. Wie funktioniert das?
Also die Kofferauktion, da wird versteigert, was am Flughafen vergessen wurde. Die stehen dann ein halbes Jahr am Flughafen, damit sie noch abgeholt werden können und danach werden sie versteigert. Und wir dachten uns, vielleicht hat ja irgendjemand da seinen Goldschmuck oder so in seinem Koffer vergessen.
Und hat auch noch vergessen, nachzuhaken.
Und hat vergessen, den vergessenen Koffer abzuholen. Und dann sind wir auf so eine Kofferauktion gegangen und die läuft halt in so einem Staccato ab. Also das sind dann, glaube ich, in unserem Fall waren das 600 Artikel und da wird so alle 20, 30 Sekunden ein Artikel vergeben. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine würdevolle Auktion wie in London, wenn dann irgendein Kunstwerk versteigert wird, sondern das ist eher so wie auf dem Jahrmarkt. Also 1, 2, 3, batsch! Und so geht das dann einfach die ganze Zeit. Und wir hatten auch zum Teil Probleme, überhaupt die Hand zu heben, bevor das schon wieder vorbei war. Wir haben dann am Ende einen blauen Koffer ersteigert, der einfach nur ein paar Strumpfhosen und Zahnpasta enthalten hat. Zumindest waren die Klamotten waren gewaschen. Das war noch der Glücksfall an der Sache. Aber ansonsten hat es sich echt nicht gelohnt. Und wir haben dann auch später gemerkt, auch psychologisch ist es unwahrscheinlich, dass man wertvolle Koffer am Flughafen liegen lässt. Also von daher, da rate ich auch von ab. Es ist ein interessanter Nachmittag gewesen.
Was hatten Sie denn geboten für den Koffer oder bezahlt?
Wir haben Wir haben 50 Euro.
Taugt der Koffer wenigstens was?
Der Koffer taugt was, wenn man es okay findet, dass er nur 3 Räder hat.
Und was, also ich meine, es wird ja meistens Schmutzwäsche sogar drin sein. Die kommen ja aus dem Urlaub zurück eher oder von Reisen, die Koffer. Was für Leute haben Sie da getroffen? Oder wie viele Leute saßen da?
Also viele von denen, die zur Kofferauktion gehen, die interessieren sich gar nicht für den Koffer an sich, sondern die interessieren sich für die Elektronik. Also die verkaufen es dann weiter an so kleine Handyläden, die, wie man sie hier überall hat. Also jetzt nicht ein offizieller Apple-Laden, sondern so diese kleinen
Kioske. Also nicht die Koffer, sondern ein Handy, was vielleicht drin ist.
Genau, ja. Außerdem gibt es auch ganz viele Handys, die auch mit versteigert werden, die einfach so am Flughafen vergessen wurden. Und es geht eigentlich vor allen Dingen geht's um diese Dinge und oder um den Koffer an sich. Also ich glaube, von diesen Profis, die haben halt schon lange vor uns gemerkt, dass der Inhalt eigentlich niemals wertvoll ist, sondern die wollen den Koffer verkaufen dann später für mehr Geld, als sie für den Koffer dann quasi bezahlt haben. Die werfen dann den Inhalt eben weg. Oder sie wollen die Handys und diese ganze Elektronik kaufen, um die dann eben weiter zu verkaufen an Flohmärkte und eben diese kleinen Handyläden. Und von daher waren wir, glaube ich, die Einzigen, die wirklich die Hoffnung hatten, dass wir da Goldbarren oder Ähnliches finden werden.
Oder wenigstens eine gute Geschichte. Ein Liebesbrief oder so.
Ja, oder wenigstens sowas, ja.
Was Sie auch gelernt haben, ist der Samurai-Ausruf Chi-Ka. Nämlich bei einem Motivations- und Erfolgssteigerungsseminar in einer Düsseldorfer Mehrzweckhalle. Was haben Sie da Interessantes über Motivation und Erfolgssteigerung erfahren?
Also wir waren ein Wochenende bei einem Motivationsguru, der durch Deutschland tingelt und eben immer diese Mehrzweckhallen füllt. Also das sind dann, man zahlt 100 Euro für die 2 Tage. Und das ist aber nur so das Einstiegsprogramm. Also danach wird es dann richtig teuer, weil dann macht man weitere Seminare, die kosten dann irgendwie um die 10.000 Euro. Und diese 2 Tage, die waren für mich auch deswegen sehr spannend, weil das eigentlich sehr ähnlich funktioniert von der ganzen Logik her wie religiöse Veranstaltungen. Also ich hatte mal für ein anderes Buchprojekt evangelikale Christen besucht, die davon sprechen, dass wenn man an Gott glaubt, ohne Zweifel, dass man dann unsterblich wird. Und jetzt ist die Zeit, an Gott zu glauben. Genau jetzt. Und dieser Motivationsguru in dieser Halle, der hätte, wenn der ein paar Vokabeln ausgetauscht hätte, hätte er exakt dieselbe Rolle spielen können. Und umgekehrt, diese religiösen Typen hätten auch diese Motivationsguru-Rolle übernehmen können.
Was waren seine Vokabeln?
Also bei ihm geht es dann eben um Erfolg. Und um Neider. Neider ist immer so eine wichtige Sache, weil behauptet wird, dass wenn dich dein Umfeld versucht, davon abzubringen, eine komplett irre berufliche Entscheidung zu fällen, dann sind das halt Neider. Die versuchen, dich klein zu halten. Dabei versuchen sie meistens einfach, dich vom Konkurs zu bewahren, weil das eben einfach eine dumme Idee ist, die du da gerade hast.
Aber warum will einem der Guru das ausreden?
Nee, der Guru will einem sagen, ja, die Neider versuchen einem, diese Ideen auszureden, die eigentlich total gut sind. Weil er braucht ja...
Seine Idee.
Genau, er braucht ja die Leute, die plötzlich glauben, dass wenn sie jetzt erstmal 20.000 Euro investieren in ihr eigenes Unternehmen, dass sie dann erfolgreich sind. Weil die da investieren, die werden natürlich auch weiterhin zu diesem Guru gehen, weil sie werden nicht erfolgreich sein im Normalfall. Und dann wird er ihnen halt sagen, ja, weil deine Rhetorik noch nicht stimmt oder weil das nicht stimmt oder jenes. Und dann gehst du weiterhin zu teuren Seminaren von ihm. Und wenn du erfolgreich bist, umso besser, weil dann erzählst du weiter, dass du das dank dieses Gurus geschafft hast. Also es ist eigentlich eine ziemlich unangenehme Atmosphäre gewesen, muss ich sagen, weil sehr viel Druck aufgebaut wird. Also auch so richtiger Gruppenzwang, dass dann auch gesagt wird, ja, ihr müsst jetzt auch mitmachen hier. Also wir sind ja nicht zum Spaß hier. Dann fangen die Leute halt auch an, so um sich zu schauen, wer eventuell nicht genug engagiert ist, wer nicht mitklatscht, wer jetzt schon wieder nicht aufgestanden ist beim nächsten Auftritt. Also es ist eigentlich eine unangenehme Situation und ich glaube, dass die meisten, die da hingehen, da was suchen, was sie eigentlich da auch nicht finden können. Also,
und wenn wir den Guru jetzt mal als einen Ratgeber nehmen, der macht es in Form einer Veranstaltung und in dem Fall ist sie nicht so seriös offenbar, aber Sie haben sich ja auch mit anderen Ratgebern befasst, auch mit Geschriebenen. Sind Sie da irgendwo auf was gestoßen, wo man wirklich sagt, ja, es ist schon gut, sich da zu bilden auf diesem Wege?
Also vielleicht gibt es das, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber wir haben jetzt keine Ratgeber und auch bei diesen Erfolgsgurus, wir haben ja auch andere, haben wir uns auf YouTube angeschaut, Auftritte, und dann waren wir eben bei dem einen in seiner Halle. Und was die Ratgeberliteratur angeht, hatten wir auch keine, wo ich das Gefühl hatte, das hat einen jetzt weitergebracht. Wir haben, weil wir vom Besten lernen wollten, von Donald Trump uns ein Buch geholt, weil er einfach auf dem Cover war von einem goldenen Schreibtisch und sein Gesicht auch fast so golden wie seine ganze Einrichtung um ihn herum. Und er schaut einen an und gibt einem das Gefühl, du kannst das schaffen. Also haben wir es gekauft. Es war unfassbar banal, was drin stand. Das Einzige, was sich immer wieder als Mantra wiederholt hat, das Wichtigste ist Qualität. Qualität, Qualität, Qualität. Und du liest das und blätterst weiter und dir fallen einfach die Seiten in die Hand, weil das Buch sich auflöst, weil es so schlecht gebunden war, dass du am Ende dieses Buches einfach neben dir so einen Stapel von losen Blättern hattest. Also von daher, ja, Ratgeberliteratur, wir haben jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht.
Und Sie haben das alles mit Ihrer Frau zusammen gemacht, mit Ihrer Frau Christine. Da interessiert mich ja schon noch, weil uns das Geld ja oder dieses Thema an unterschiedlichen Punkten trifft, zu was für Auseinandersetzungen oder auch Erkenntnissen hat das Projekt zwischen Ihnen geführt? Das ist doch bestimmt manchmal eine Herausforderung.
Das war eigentlich gar nicht so eine große Herausforderung. Da war ich auch gespannt im Vorfeld, ob es da öfter, ich meine, man lernt ja jemanden dann trotzdem auch immer wieder neu kennen, wenn man in neue Situationen gerät. Aber wir haben da eigentlich schon ähnlich getickt. Da war eigentlich die größte Herausforderung eher die Frage, wie wir das Buch schreiben. Also ob wir beide schreiben, ob einer ein Kapitel schreibt und der andere das nächste oder ob wir immer unsere jeweilige Sicht in jedes Kapitel einbringen. Und da haben wir uns halt am Ende entschieden, dass es am besten eine Erzählstimme zu haben. Und dann habe ich für uns beide geschrieben. Aber das war eigentlich auch schon so das Einzige, wo wir längere Zeit drüber gesprochen haben. Ansonsten hatten wir meistens schon eine sehr ähnliche Einstellung zu den Themen.
Schatz, wir werden reich. Vielleicht ist der Titel des Buchs von Gideon Böss, das er zusammen mit seiner Frau geschrieben hat, über 20 Versuche, Reichtum zu erlangen. Und er ist heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Sie stammen aus Mannheim, Herr Böss. Was haben Ihre Eltern gemacht? Welche Rolle spielte Geld bei Ihnen zu Hause?
Also wir waren nicht reich, aber wir hatten nie das Gefühl gehabt, dass uns jetzt was fehlt als Kinder. Aber es hätte jetzt nicht gereicht, ich habe nur 5 Geschwister, es hätte jetzt nicht gereicht, irgendwie in den Urlaub zu fliegen. Also wir haben dafür aber ganz viel, waren die Wochenenden über immer im Wald spazieren und haben viele Reisen unternommen in unserem Umfeld, Fahrradfahren und Ähnliches. Also von daher, es war schon klar, dass wir jetzt finanziell nicht die ganz großen Sprünge machen können, aber wir haben das als Kinder eigentlich so gar nicht gemerkt. Ich habe das erst später, ist mir das aufgefallen, dass wir erstaunlich aktiv waren mit relativ überschaubaren Mitteln.
Und war Geld ein Gesprächsthema?
Nee, eigentlich nicht. Also ich wüsste, nö.
Also Sie bekamen auch nichts mitgegeben sozusagen zu dem Thema, ein paar gute Ratschläge oder so?
Nein, eigentlich nicht, nein.
Ich meine, Sie haben später dann Soziologie studiert, also schon mal nicht Jura oder BWL oder dergleichen, was höhere Einkünfte nahelegt oder verspricht, und waren dann kurz im öffentlichen Dienst, das haben Sie vorher schon kurz erwähnt, und als der Vertrag entfristet werden sollte, also die Stelle von Dauer gewesen wäre, haben Sie das abgelehnt und sind lieber in die Selbstständigkeit gewechselt, weil Ihnen das andere ein zu enges Gerüst zu sein schien. Aber die finanzielle Seite hat Ihnen da gar keine Sorgen gemacht.
Also die ist natürlich der eine Punkt, über den ich nachgedacht habe als Nachteil, weil ansonsten gab es für mich nur Vorteile an der Idee, selbstständig mich zu machen. Von daher, die macht mir schon Gedanken, aber ich habe halt abgewogen, was so Vor- und Nachteile sind, und ich bin einfach keinen einzigen Tag gerne ins Büro gegangen. Und dann dachte ich, das kann ich auch nicht ein Leben lang machen. Also dann muss ich mir irgendwas anderes aufbauen, wo ich zufrieden damit sein kann. Und zwar trotz dieser finanziellen Risiken. Also die sind schon ein Thema, aber die können jetzt nicht der Preis dafür sein, dass ich 30 Jahre lang eine Arbeit machen muss, bei der ich denke, das erfüllt mich einfach überhaupt nicht.
Also. Und jetzt bei den finanziellen Risiken und Tälern des selbstständigen Daseins, denken Sie da manchmal, ja, hätte ich mich mal mehr damit befassen sollen oder hätten mir meine Eltern mal ein bisschen mehr dazu beibringen sollen?
Nee, also wir hatten einfach nicht so viel Geld gehabt. Wir haben eine tolle Kindheit gehabt mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Ganz, ganz tolle Zeit gewesen für uns. Und es ist ja nicht so, dass ich da naiv reinstolpere. Mir ist ja auch klar, dass das mit vielen Risiken verbunden ist, diese Selbstständigkeit, da geht's mal auf und ab, während ich halt alternativ einen festen, sicheren Job gehabt hätte. Das ist, öffentlicher Dienst ist ja so Beamtentum light eigentlich. Da ist ja dann eigentlich auch alles gesichert. Aber nee, das Risiko ist mir schon klar. Und es könnte auch sein, dass ich irgendwann denke, ah, das war natürlich jetzt die falsche Abzweigung. Aber dann würde ich es trotzdem nicht bereuen, dass ich es damals gemacht habe, in die Selbstständigkeit zu wechseln, weil ich will halt was machen, was mir Spaß macht, und ich investiere viel Zeit in meine Arbeit, in das Schreiben der Bücher, und muss das ja auch alles selber, ich muss mich ja selber motivieren, da gibt es ja niemanden, der mich zwingt, aber ich mache das halt gerne, weil ich das auch spannend finde, mich in Themen einzuarbeiten, die mit meinem Leben eigentlich nicht so viel zu tun haben, und von daher Ich hoffe, dass es finanziell sich auch stabilisiert. Aber es war nie die Option, dass ich damals einfach aus finanziellen Sicherheitsgesichtspunkten weiterhin einen Job machen kann, der mich einfach überhaupt nicht erfüllt.
Andere nehmen das viel ernster. Sie haben vorhin schon an Ihr Buchprojekt über Religionen in Deutschland angespielt und sagten, dieser Guru, da sei fast gewesen wie was Religiöses. Aber hatten Sie bei anderen Besuchen bei Banken und Spielbanken und Pferdewetten und Schatzsuchen auch das Gefühl, sich im Grunde mit einer Art von Religion zu beschäftigen gerade?
Ich finde schon, dass es Muster gibt, die ganz ähnlich sind. Also ob das jetzt das Seelenheil ist oder so die finanzielle Errettung, das ist eigentlich ganz ähnlich. Auch so von den Hoffnungen und auch von der Verzweiflung, die oft mit dazugehört. Das sind ja auch oft Leute, denen es finanziell nicht gut geht. Die hoffen dadurch jetzt irgendwie das Ruder herumreißen zu können. Und dann ist man auch empfänglicher für Leute, die einem was vormachen wollen. Also auch da gibt es ja im religiösen Bereich mit Sekten auch Beispiele, wo dir dann jemand sagt, ja, du musst diesen Weg hier gehen. Und von daher, ich glaube, es trifft ähnliche Knöpfe beim Menschen, ob es jetzt um finanzielle Unabhängigkeit geht oder um religiöse Erweckung.
Und eine Gemeinsamkeit ist vielleicht noch, dass es als was relativ Intimes oder sehr Privates empfunden wird. Über Geld spricht man ja nicht. Sollten wir mehr über Geld sprechen?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass es den Angestellten und den Mitarbeitern in Unternehmen nur Nachteile bringt, wenn sie nicht wissen, wie die finanzielle Situation um sie herum ist. Das bringt einen in Verhandlungen in den Nachteil, weil dein Vorgesetzter weiß sehr wohl, wer wie viel verdient. Du weißt es aber nicht. Von daher kann man dann auch weniger fordern. Am Ende, wenn man wüsste, man verdient nur zwei Drittel von dem, was der Kollege verdient, aber man arbeitet mindestens genauso gut, könnte man das natürlich auch einbauen in die Verhandlung. Also von daher, ich halte das für einen großen Nachteil, dass das so ein Tabuthema ist. Und meiner Meinung nach sollte man das deutlich offener kommunizieren.
Das Buch, das Sie geschrieben haben, ist sehr lustig. Ich habe wirklich laut gelacht zum Teil, also wirklich sehr unterhaltsam. Sie haben es vorhin schon gesagt, es soll so eine Mischung sein aus Unterhaltung und Information. Soll es den Lesern am Ende auch zu Reichtum verhelfen oder zu Geld? Ist es ein Ratgeber?
Also wahrscheinlich wird es dem Leser vor allem dazu verhelfen, bestimmte Wege einfach gar nicht erst zu gehen, weil es da zu offensichtlich ist, dass da nichts zu holen ist. Und bei anderem wird man zumindest einen ersten Eindruck bekommen, ob einen das interessiert. Also Börsenhandel zum Beispiel. Also von daher, glaube ich, kann es schon so ein erster Leitfaden sein in diese Richtung und ist dann eben nicht nur Unterhaltung, sondern eben auch mit dem Informationsmehrwert für den Leser verbunden, ja.
Wobei Geld verdienen ja meist oder Geld vermehren ja meist schon immer ein langfristiges Projekt ist, gerade auch mit Aktien. Und der Traum vom schnellen Geld, selten realistisch, wir hatten es, also für Bankräuber. Wie viel können dann so notwendigerweise kurzfristige Experimente, wie Sie sie gemacht haben, überhaupt was aussagen?
Also in vielen zeigen sie ja vor allem das, was man eigentlich weiß. Also wenn man jetzt auf Pferde wettet, das ist meistens einfach eine Glückssache oder ins Spielcasino. Wir waren ja auch hier im Spielcasino in Berlin gewesen. Also diese ganz kurzfristigen Dinge, das ist einfach Glücksspiel. Also mit all den Nachteilen und den Risiken, die damit verbunden sind. Bei anderem, wie den Börsenhandel oder auch sowas wie Bitcoins, da kann man natürlich jetzt auch in kurzer Zeit gar nicht reich werden. Also da muss man dann schon ein bisschen in Kauf nehmen, dass man da vielleicht die Investition auch 2, 3 oder 5 oder 10 Jahre liegen lässt. Also da bringt es nicht viel, dann zu hoffen, dass man, weil man jetzt ein finanzielles Problem hat und Aktien kauft, in 3 Monaten dieses finanzielle Problem mit den Aktien lösen kann. Sondern da muss man schon ein bisschen längeren Atem haben. Und bei allem, wo versprochen wird, dass es quasi mehr oder weniger sofort lösbar ist, das sind meiner Meinung nach alles einfach extrem unseriöse oder zum Teil fast kriminelle Projekte gewesen.
Ja, wir hatten vorhin diesen Pink Floyd-Song Money. Da gibt es die Zeile, Geld ist die Wurzel allen Bösen, alles Bösen. Sind Sie dem Aspekt bei Ihren Versuchen auch begegnet?
Also dadurch, dass Geld natürlich sehr wichtig ist in der Gesellschaft und einem ja auch Türen öffnen kann und einem auch Macht verleihen kann, sind da natürlich auch viele negative Energien mit verbunden und auch Böses mit verbunden. Aber das ist, glaube ich, überall, wo es um Macht geht. So. Also um beim Thema Religion zu bleiben, das zieht ja auch nicht nur gute Menschen an. Also gerade diejenigen, die sich vor die Gruppe stellen, da ist ja die Quote an bösen Menschen deutlich höher als im Bevölkerungsschnitt. Also ich denke, das hat jetzt nichts speziell mit Geld zu tun, sondern damit, dass Macht immer auch Menschen anzieht, denen man eigentlich keine Macht geben sollte.
Und hat sich sonst Ihr Verhältnis zu Geld durch dieses Projekt verändert?
Erstaunlicherweise eigentlich überhaupt nicht. Also es interessiert mich auch nicht mehr als davor. Ich bin jetzt auch danach nicht privat zum Zocker geworden oder zum Börsenspekulanten.
Oder zum Erbsenzähler.
Oder so, genau. Also es hat eigentlich, ich weiß jetzt mehr über verschiedene Themen, aber es hat mein eigenes Verhalten rund ums Thema Geld eigentlich überhaupt nicht verändert, nee.
Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Sehr gerne.
SWR 2 Tandem mit Gideon Böss am Mikrofon, Bernd Lechler, Redaktion Fabian Elsässer. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Einen schönen Abend.